Guten Morgen miteinander. Das Thema schien schwierig, die Sünde gegen den Heiligen Geist, ist aber ein Thema, das in der Bibel vorkommt und auch gut ist, wenn wir das auch einmal anschauen. Es ist wahrscheinlich so meine letzte Predigt zu den Gedanken von diesem Buch da, vom Dr. Arnold Fruchtenbaum, «Das Leben des Messias». Ich habe Gedanken zu diesem Thema noch aus diesem Buch noch einmal. Was mir viel besser gefällt, ist das da, der sogenannte ungläubige Thomas. Das war ja einer von den Jüngern. Er tut mir ein bisschen leid. Als sich Jesus das erste Mal den Jüngern offenbart hat, den Frauen haben sie es nicht geglaubt, das WM-Maus haben sie es nicht geglaubt, an Petrus und dem Johannes, die das leere Grab gesehen haben sie es auch noch nicht so recht geglaubt. Und dann kommt Jesus. Und jetzt sehen sie ihn. Aber der Thomas ist nicht da. Und jetzt glauben es die 10. Der Judas ist ja auch schon nicht mehr da. Und nachher, wo Jesus wieder weg ist, kommt der Thomas. Und dann sagen sie ihm, du, jetzt ist Jesus da gewesen, er lebt wirklich, er ist auferstanden. Und der Thomas sagt, ich glaube es erst, wenn ich ihn selber gesehen habe. Und dann lesen wir 8 Tage später. Der arme Kerl. 8 Tage Zweifel. All meine Kollegen da, die anderen Jünger, die glauben es und ich kann einfach nicht sicher sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und überall sehen Leute und sagen, er lebe, aber ich will ihn nicht sehen. Und nach 8 Tagen ist er dabei und Jesus kommt wieder. Und er sagt, Thomas, komm. Berühr meine Hand mit deinen Händen und leg deine Hand auf meine Wunden in der Seite, wo sie mit dem Speer reingestochen haben. Und dann hat der Thomas genau noch diese 5 Worte gesagt. Mein Herr und mein Gott. Und eigentlich geht es um das, um Palmsonntag. Aus was oder aus wer schauen wir Jesus an? Ist er wirklich der Christus, der Sohn Gottes? Oder ist er ein Verführer, den man muss kreuzigen? Aus was schauen wir ihn an? Das ist eigentlich die grosse Frage. Und ich muss sagen, mir gefällt der Thomas. Mein Herr. Jetzt hat er es erkannt. Er hat gesagt, du bist mein Herr. Jetzt kannst du mit meinem Leben machen, was du willst. Du bist der Herr. Ich bin dein Diener. Und du lebst, du bist Gott. Nur Gott kann Sünde und Tod überwinden. Mein Herr und mein Gott. Wir haben in den Predigten vorher gesehen, dass es so eine Beobachtungsphase hat gegeben von den Pharisäern, wo sie geschaut haben, was macht jetzt der da, der von sich sagt, er sei der Messias. Dann haben sie gemerkt, oh, der hat eine riesen Volksmenge, die ihm nachfolgt. Wir müssen etwas gegen den machen. Und dann hat die Befragungsphase angefangen und wir haben gesehen, dass die Fragen alle sehr tendenziös waren. Wir lesen in der Bibel, sie fragten ihn, um ihn zu versuchen oder um ihn anzuklagen. Also eigentlich innerlich haben sie schon entschieden gehabt, wir wollen ihn nicht als Messias akzeptieren. Wie macht man das? Wie erklärt man am Volk, dass einer, der manche Wunder vollbringt, nicht der Messias ist? Und das hat dann eben zur Sünde gegen Heiligen Geist geführt. Wir werden das jetzt miteinander sehen. Jesus hat die Wunder gemacht, die man eben gesagt hat, unter den Rabbinern, unter den Schriftgelehrten im Volk, die Wunder kann nur der Sohn Gottes, der Messias tun. Eigentlich sagt man, es gibt 3 sättige Wunder. Das eine ist, wenn Jesus einen Aussätzigen wieder gesund macht. Aussätzige sind seither Mose kaum mehr geheilt worden, unter den Juden nicht mehr. Der Naaman ist noch einer, den haben wir mal gesehen, aber das war ein Sünder. Unter den Juden hat es es nicht mehr gegeben. Ein Aussätzigen ist von den Priestern als Aussätziger erklärt worden. Und darum hat er, wenn er gesund ist worden, wieder zu den Priestern müssen gehen. Eine Woche in Quarantäne. Und nachher, wenn er wirklich gesund ist, hat man das müssen notieren. Der ist wieder gesund. Und das hat es nicht gegeben. Also, wenn es das gibt, dann muss es der Messias sein, der das gemacht hat. Und wo ich ein bisschen muss schmunzeln, wenn ich das mal so darf sagen, Jesus hat das einmal gerade im Zehnerpack gemacht, oder? 10 Aussätzige auf einen Klapp gerade geheilt. Wie wenn er der Pharisäer hat wollen sagen, wenn ihr schon wollt erklären, dass ich nicht der Messias bin, dann erklärt es bitte gerade 10-fach. Warum man sich an messianische Wunder machen und trotzdem nicht darf der Messias sein. Jetzt erklärt das mal dem Volk. Ein zweites Wunder, das der Messias allein machen kann, das ist ein stummer, besessener Heilen. Dass man einen Besessenen kann den Geist austreiben, den bösen Geist austreiben, das haben die Rabbiner das Gefühl gehabt, das können sie ab und zu auch. Aber sie haben ein Vorgehen gehabt, wir müssen den Namen von diesem Geist fragen. Ja, jetzt, wenn der Besessene stumm ist, dann kannst du lange fragen, dann sagt er das nicht. Also kannst du so einen nicht heilen. Jesus hat mehrere stumme Besessene geheilt. Einer ist das Kind. Nach dem Berg von der Verklärung, wo er runtergekommen ist, ist so ein Kind da gewesen. Stumm, besessen. Die Jünger haben es nicht können heilen. Und Jesus hat das Kind geheilt. Schon wieder ein messianisches Wunder, das darauf hindeutet, er ist der Messias. Und das Dritte war die Auferweckung vom Lazarus. Auch da hat es so komische Vorgaben gegeben von den Rabbinern. Wenn einer stirbt, dann schwebt der Geist noch 3 Tage lang so ein bisschen in der Nähe vom Körper herum und dann kann man den eventuell noch zum Leben wieder erwecken. Aber nach 3 Tagen, vom 4. Tag an, ist es unmöglich. Man hat Jesus gerufen, komm, der Lazarus ist krank, ist gar noch nicht gestorben gewesen. Und Jesus ist nicht gegangen. Die Jünger sind fast verzweifelt. Jesus hat einfach gewartet und dann ist der Lazarus gestorben. Und haben alle gedacht, jetzt ist es spät. Und dann hat Jesus gesagt, kommt, jetzt gehen wir zum Lazarus. Er ist etwa eine Tagesreise, wenn man ein bisschen pressiert, weg gewesen. Und er hat 4 Tage gebraucht. Schon wieder sind die Jünger fast verzweifelt. Was macht der? Und am 4. Tag kommt Jesus zu dem Grab. Eben, einen Tag zu spät. Absichtlich. Lässt den Stein wegnehmen. Sie sagen ihm noch, das kannst du nicht machen, der schmeckt schon, der Leichnam. Dann hat er gesagt, nehmt jetzt den Stein weg. Und dann hat er gerufen, Lazarus, komm raus. Und der kommt raus. In seinen Tüchern. Ich habe schon manchmal gesagt, das ist eine von diesen Stellen, da wäre ich gerne dabei gewesen und hätte geschaut, wie der ist rausgekommen. Ist der eigentlich geschwebt oder wie ist der rausgekommen? Keine Ahnung. Dann hat Jesus gesagt, so, jetzt bindet ihn los und lasst ihn gehen. Und die Leute, wenn man das liest dort im Johannes 11, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Jetzt glauben wir's. Er macht Aussetzungen gesungen, er kann stumme Besessene heilen und jetzt holt er noch einen zum Leben zurück, der schon über 3 Tage lang tot ist. Das ist der Messias, jetzt glauben wir's. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Das ist ein ganz heisser Satz. Und ich habe mich gefragt, zu welchen würde ich gehören? Zu denen, die selber einen Entscheid fällen können. Und die sagen, ich habe es gesehen, mit eigenen Augen, der Mann vollbringt messianische Wunder. Es ist der Messias. Oder müsste ich jetzt die anderen fragen? Das ist für unser Christenleben sehr, sehr wichtig. Und auch noch eine Botschaft, die zum Palmsonntag passt. Wenn nicht selber eine eigene, gute Überzeugung hast im Glauben, dann bist du manipulierbar. Und dann schreist du am einen Tag, Hosianna, wer da kommt, dem Sohn Davids. Und 8 Tage später kreuziget ihn. Wenn wir keine Überzeugung haben, sind wir manipulierbar. Glaubt bitte nicht alles einfach mehr. Glaubt der Bibel. Ihr müsst selber eine Überzeugung haben. Unbedingt, zwingend. Sonst ist man manipulierbar. Und die einen, sie gehen fragen, es hat wahrscheinlich ein paar Unsichere darunter gehabt. Die haben jetzt eine Bestätigung von der geistlichen Leiterschaft. Das ist ja an und für sich nicht schlecht, aber Andere sind einfach sagen, hey, passt ein bisschen auf, was der macht da. Da müsst ihr schon her schauen. Wenn ihr dann behauptet, dass der nicht der Messias ist, also dann müsst ihr jetzt etwas machen. Da glaubt bald das ganze Volk an ihm, das haben sie gesagt. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat, immer noch weiter in Johannes 11, und sprachen, was sollen wir tun? Es ist nicht so eine schlaue Frage. Das ist immer dann, wenn man eben nicht weiss, was man jetzt machen soll, oder? Was sollen wir jetzt machen? Dem Menschen laufen so viele Menschen nach. Und er macht messianische Wunder. Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Es ist für uns besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Mit dem will ich sagen, Jesus verführt sie nur. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Also Beweise hat er erbracht. Und jetzt lesen wir mal, wie sie draufkommen. Ich gehe da noch einmal zurück, dass wir schauen können, wo sie lesen wollen. Wir lesen in Markus 3 die drei Stellen, die man da jetzt angeschrieben sieht. Zuerst Vers 1 bis 12. Jesus ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf. Das ist noch interessant, wie das formuliert ist. Ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Die Absicht ist klar, oder? Wir sind erst in Markus 3. Das ist noch am Anfang von diesem Evangelium. Die Beobachtungsphase ist schon durch, die Befragungsphase ist auch durch. Die haben bereits entschieden, es darf nicht der Messias die Beinen umbringen. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Jesus hat Mut, he? Er macht das nicht irgendwo am Rand. Komm in die Mitte, dann sehe es gerade alle. Und er spricht zu ihnen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihrer Herzen, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Jetzt müsst ihr mal hören, wie viele Leute das sind. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Das ganze Volk und noch die Ausländer. Es kommen alle. Von Tyrus und Sidon kommen sie, das wäre heute im Libanon, schon fast in Syrien. Sie kommen von jenseits des Jordan, Jordanien heute. Von überall her kommen sie. Sie wollen Jesus sehen und hören. Er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Der hätte gar nicht mehr reden können. Dass so eine Volksmenge gehabt, wäre fast verdrückt worden. Er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und jetzt kommt auch ein entscheidender Vers. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du Sohn! Dämonen haben ihn erkannt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben ihn einfach nicht wollen erkennen. Er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Die überspringen ein paar Vers, wo er seine Jünger beruft, und lesen weiter Vers 20 bis 22. Und sie traten in das Haus, nehmen ein Kapernaum, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Wir müssen uns die Situation ein bisschen vorstellen. Er macht alle Menschen gesund. Es hat eine riesen Volksmenge, man kommt kaum mehr durch. Leute, die besessen sind, wälzen sich am Boden und schreien, du bist Gottes Sohn und Jesus treibt die Geister aus. Und jetzt geht er ins Haus zurück, will eigentlich sich zurückziehen und etwas essen und schon wieder kommen Leute und er fährt einfach weiter mit Belehren und Heilen. Einige haben das Gefühl, also jetzt geht es ihm nicht mehr gut, oder? Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und auf Vers 28 bis 30, Jesus erklärt zwischen, das ist gar nicht möglich, wenn ich Satan sein Diener wäre und die satanischen Geister austreiben, dann wäre ja das Reich in sich uneins, das Reich von der Dunkelheit. Also wenn ich die bösen Geister durch einen bösen Geist vertreibe, das macht ja keinen Sinn. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und das ist eigentlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sie tun ihn jetzt bewusst ablehnen. Jesus bricht alle ihre zusätzlichen Gebote. Das, was die Pharisäer zusätzlich zur Bibel haben gemacht, die Gesetze, sage ich jetzt mal, die bricht er. Die biblischen, die mosaischen, aber die pharisäischen Gesetze, die bricht er. Und das stört. Jetzt stört er ihre Religiosität, ihre Frömmigkeit, aber ihre menschliche, traditionelle Frömmigkeit. Das stört er. Und darum muss er weg, weil jetzt können sie nicht mehr ihre Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit pflegen. Das geht nicht mehr. Und die Fragestellung ist jetzt klar, oder? Wie kann man dem Volk klar machen, dass Jesus messianische Wunder tut, aber nicht der Messias ist? Und das geht eigentlich fast nur so. Indem man sagt, er wirkt nicht durch den Geist Gottes, sondern durch einen satanischen Geist, durch den Oberst der Dämonen, durch Satan selber, macht er das. Wo Jesus seine Wunder gemacht hat, in Matthäus 12, liest man an einer Stelle, dass das Volk gefragt hat, ist das nicht der Sohn Davids? Man könnte gerade so gut fragen, der Messias, das ist wie ein Synonym. Und man hat es eben so begründet, nein, er macht es durch den Oberst der Dämonen. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil sie das, was der Geist Gottes wirkt, gegen alle Vernunft, gegen sämtliche Beweise wird Satan zugeschrieben und jener Satans dargestellt. Der Arnold Fruchtenbaum sagt jetzt Folgendes, ich tue mit dem so ein bisschen anschliessen. Er sagt, die Sünde haben nur die damaligen Juden können tun. Von uns kann das niemand mehr machen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Man hat es müssen sehen. Man hat es müssen bewusst erkennen und willentlich ablehnen. Jesus ist zu seiner Generation damals gesendet worden, zu dieser Generation vom Volk. Und die haben ihn abgelehnt. Johannes 1,11. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn abgelehnt. Die Sünde haben nur sie damals können tun. Jesus wäre eigentlich gekommen, um das messianische Friedensreich aufzurichten, das tausendjährige Reich. Das ist jetzt verschoben worden, das kommt dann nach der Trübsalszeit. Und anstelle von diesem Friedensreich ist nachher ein physisches Gericht gekommen. Und das ist ein zweiter Grund, und den finde ich ganz, ganz wichtig, wo der Fruchtenbaum noch sagt, eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, betrifft nicht das Heil. Es betrifft nicht die Rettung. Es gibt ein physisches Gericht. Und das physische Gericht damals war im Jahr 70 nach Christus, dass die Römer unter dem Titus Jerusalem erobert haben, das ganze Land erobert haben, den Juden weggenommen haben. Sie haben Jerusalem verbrannt, den Tempel verbrannt. Man redet von 1 Million toten Juden. Und alle anderen hat man gefangen genommen und auf einen Sklavenmarkt geworfen. Man sagt in der menschlichen Geschichte, Geschichtsschreibung, dass damals im Römischen Reich Preise für Sklaven richtig eingebrochen sind. Weil so viele Juden auf dem Sklavenmarkt gegeben hat, die Preise sind gerade zusammengebrochen. Das physische Gericht. Und das Reich, das Jesus aufbauen wollte, wo die Jünger immer noch darauf gehofft und darauf gewartet haben, kann man sogar am Anfang von der Apostelgeschichte noch lesen. Du hast jetzt dein Friedensreich aufrichten. Nein, das ist einfach noch nicht gekommen, das kommt dann noch irgendeinmal. Also wir können die Sünde nicht begehen. Ich bin auch überzeugt, dass es tatsächlich keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden könnte. Wenn man 1. Johannes 2,2 liest, er sei für unsere Sünden gestorben, aber nicht nur für unsere, sondern für die von der ganzen Welt, da gibt es keine Ausnahme von Sünde. Du kannst keine Sünde machen, die dir Jesus nicht vergeben könnte. Und das Gericht ist gekommen und hat aber alle getroffen. Und das finde ich auch ganz verrückt. Auch die, und das hat es gegeben, die an ihn geglaubt haben. Wenn man an Jesus glaubt, aber es kommt ein so ein Gericht, das eben ein physisches Gericht ist, das uns an unserem Leib trifft, dann trifft das alle. Man hat einige Beispiele in der Bibel, oder? Wo das Volk unter den Königen in der Königszeit abgefallen ist vom Glauben, dann sind sie in Gefangenschaft geführt worden. Die einen nach Assyrien und der Rest der Judäa nachher in die babylonische Gefangenschaft. Der Hesekiel, der Daniel, seine drei Freunde, die sind auch in Gefangenschaft geführt worden. Der Hesekiel hat sehr einen schweren Weg gehabt in dieser Gefangenschaft. Was der hat müssen machen, um dem Volk zu zeigen, wie sie Gott beleidigt haben. Er hat sogar seine Frau verloren und nicht dürfen trauern deswegen. Er hat verrückte Sachen müssen machen. Der Daniel war als Oberster am Königshof. Zwei Gottesmänner zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Zwei total verschiedene Lebenswege. Gott hat jeden geführt. Der eine hat gelitten, der andere hat sicher auch sein gelitten, aber ist sehr hochgestellt und angesehen gewesen. Völlig verschieden. Aber das Gericht hat sie getroffen. Ein anderes Beispiel, die Wüstenwanderung. Kaum auszogen aus Ägypten, kommen sie in die Nähe vom verheißenen Land, Kundschafter ziehen aus, kommen zurück und nehmen allen den Mut oder fast allen. Und jetzt kommt wieder ein physisches Gericht. Irgendwie ist wieder eine rote Linie überschritten gewesen. Gott hat gesagt, ihr kommt alle zusammen nicht ins verheißene Land. Alle, die 20 und älter sind, werden in der Wüste sterben. Die junge Generation, die kommt dann ins verheißene Land. Es hat alle bereicht. Ausser noch der Josua und der Kaleb. Aber sonst alle. Auch die, die geglaubt haben. Eine nicht vergebbare Sünde betrifft also nicht die Rettung. Wenn einer plötzlich merkt, doch Jesus ist Gottes Sohn, dann wird ihm vergeben, wenn er das bittet. Und dann wird er auch gerettet. Und das ist mein letzter Punkt. Anstatt eine bewusste Ablehnung, eine dankbare Annahme. Man sieht da drei Wörter. Ich denke, um die geht's. Ich erkläre die anschliessend noch ganz kurz. Ich möchte einfach noch sagen, was wir jetzt so ein bisschen gesehen haben aus dem Wort. Die Sünde gegen Heilige Geist hätte nur damals gemacht werden können, eigentlich zu Lebzeiten Jesu. Von denen, die seine Wunder haben gesehen und ihn trotzdem als Messias haben abgelehnt. Das hat das nationale physische Gericht nach sich gezogen. Aber wer geglaubt hat, ist gerettet worden. Ziel. Wir müssen das also nicht mehr befürchten. Jetzt habe ich eine Frage oder eine Aussage. Wenn sich eine menschliche Gesellschaft mit christlicher Kultur so von Gott entfernt und bewusst Gott nicht mehr will, richtig abfällt, weil man sagt, man will uns von allem befreien, was einen religiösen oder gesetzlichen Anstrich hat. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen frei sein. Dann wird der Segen Gottes weggehen. Und es wird ein Gericht kommen, ein physisches. Es wird etwas sein, was man spürt, was man sieht. Das kann zum Beispiel wirtschaftlicher Niedergang sein. Zunahme von Arbeitslosigkeit und so weiter. Soziale Entgleisungen, Menschen untereinander, Abtreibungen, Ehescheidungen, Gender Mainstream und so. Abfallen von christlichen Werten, völlig. Gibt's Korruption, steigende Kriminalität, Abwesenheit oder Abnahme von Frieden und Sicherheit. Und wenn jetzt irgendjemand das Gefühl hat, da innen, er sieht da drin ein paar Parallelen zu der heutigen Zeit in Europa, dann ist das wahrscheinlich nicht zufällig. Europa ist gerichtsreif. Und das Gericht kommt. Und wir Gläubigen werden es genauso spüren. Vielleicht noch am ehesten. Es kann uns töten. Ohne weiteres. Es ist möglich, dass einige von uns als Märtyrer sterben. Hier zu Europa. Das liegt drin. Aber das Ziel geht nicht verloren. Wir haben eine wunderbare Zukunft. Und darum müssen wir uns eigentlich nicht ängstigen mit dem, was jetzt da zu Europa passiert. Ja, es wäre viel gescheiter, wenn wir Gläubigen würden sagen, all diesen Flüchtlingen, die kommen, wir probieren, denen mit dem Evangelium zu begegnen und denen das zu bringen. Vielleicht können wir 1, 2, 3, 5, 7 zum Glauben führen. Vielleicht. Vielleicht machen die anderen Europa kaputt, vielleicht nicht. Wir wissen nicht, wie es kommt. Aber die Welt geht an einem Gericht entgegen. Aber wir gehen am Friedensreich Christi entgegen. Und an einer herrlichen Ewigkeit. Und damit das so bleibt und damit wir dürfen gewiss sein, dass es so ist, noch kurz zu diesen 3 Begriffen, die ich da drauf habe, wie man Jesus dankbar annehmen kann. Was ist Bekehrung? Bei der Bekehrung geht es um Erkennen und Bekennen. Erkennen, dass Jesus der Christus ist. Der Sohn vom lebendigen Gott. Ja, er ist der Messias. Er ist der Retter. Das müssen wir erkennen. Und dass Gott die einzige Wahrheit ist. Es hat so betet, dein Wort ist Wahrheit. Das müssen wir glauben. Und wenn wir das anfangen glauben und am Wort glauben, dann stellen wir fest, ja, wir sind Sünder und ich bin verloren. Ich kann vor dem heiligen Gott nicht bestehen, ich genüge nicht. Ich brauche Vergebung. Ich muss meine Sünden bekennen. Und meine Selbstherrlichkeit und Selbstherrlichkeit. Wir sind manchmal von den Pharisäern gar nicht so weit weg. Das müssen wir bekennen. Buße tun, um Vergebung bitten. Und das führt zum Wunder von der Geburt. Wenn ich um Vergebung bitte, dann passiert die Wiedergeburt. Gott vergibt tatsächlich, weil er vergibt gern. Und er nimmt durch seinen Geist Wohnung in uns. Das ist die Wiedergeburt. Jetzt habe ich plötzlich einen, der mich führt. Mein Leben jetzt unter seiner Führung. Ich erkenne, die Wohltaten Gottes, habt ihr schon Leute gehört, die reden, der christliche Gott sei ein furchtbarer, brutaler Gott. Die Atheisten reden so. Und wenn man sich bekehrt und wiedergeboren wird, erkennt man plötzlich, nein, es ist ein liebender Gott. Oh ja, er kann zornig sein im Gericht. Aber er will Menschen retten. Er will sie nicht verurteilen. Es ist ein liebender Gott. Plötzlich versteht man das. Und das Verständnis wird durch den Geist, der jetzt in uns wohnt, Schritt für Schritt geöffnet. Wir werden immer wie mehr ein bisschen verstehen, von der Schrift ein bisschen tiefer können reinsehen und es erscheint uns plötzlich plausibel. Wenn wir vorher an die Evolutionstheorie haben geglaubt, dann kommt uns die oft mal komisch vor und der Schöpfungsbericht mit 6 Tagen erscheint logisch. Und vorher haben wir vielleicht das Gefühl gehabt, was für eine komische Geschichte, die 6 Tage Schöpfung kann ja nicht sein. Und wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann findest du plötzlich, ja genau so muss es ja sein, es geht gar nicht anders. Oftmals wird dein Verständnis Schritt für Schritt geöffnet. Im Hebräer steht, dass man die Schöpfung nur durch Glauben versteht. Sonst nicht. Also wissenschaftlich kannst du sie gar nicht verstehen und begreifen. Und wenn wiedergeboren bist, dann kommt der dritte Ausdruck, dann kommt es zur Heiligung. Wir wollen Gott gehorsam sein und nicht mehr sündigen. Aber wir stellen fest, die Versuchung lebt noch. Und ich werde noch sündigen. Und das wird uns verwirren am Anfang. Was ist denn los? Ich will doch mit Jesus leben und jetzt passieren mir noch Sünden. Und manchmal hintereinander die gleich. Es sollte schon mit der Zeit abnehmen. Aber wir werden es nicht, dass wir keine Sünden mehr machen. So machen wir in diesem Leben nicht. Wir brauchen immer wieder Vergebung. Motivation, Gott nachzufolgen und der Sünde abzusagen, die ist da. Es tut uns weh, wenn wir sündigen. Und wir bitten um Vergebung. Und der wird das uns helfen, dass wir nach und nach frei werden oder uns können entfernen von so mancher verdrehten Ansicht, die in dieser Welt so herrscht und von mancher verkehrten Lebensweise, die wir adoptiert haben, weil wir halt in dieser Zeit leben. Und wir kommen Schritt für Schritt davon weg. Bekehrung, Wiedergeburt. Dankbare Annahme. Mir erfüllt es mit Dankbarkeit, dass es diesen Weg gibt. Dank dem, wo Jesus am Kreuz hat. Darum gibt es Befreiung. Dankbarkeit und Liebe. Und die Liebe ist das Ziel. Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Denken. Und sein Nächster lieben, wie sich selber. Wenn das machst, erfüllst du das ganze Gesetz und alle Propheten. Mit der Liebe hast du alles erfüllt. Das ist wunderbar. Und wollen wir sagen, mit dem Thomas zusammen, mein Herr und mein Gott. Wir müssen nicht Angst haben, wir haben eine Sünde gemacht, die Gott uns nicht geben kann. Die Angst ist unbegründet. Übrigens, wenn jemand die Befürchtung hat, dann zeigt die Befürchtung oder die Angst allein schon, dass er die Sünde nicht begangen hat. Weil er will ja die Vergebung von Gott. Und die kommst über. Wir dürfen einfach nicht auf uns vertrauen. Und auf unsere Fähigkeiten. Wir müssen auf Gott vertrauen. Auf das Erlösungswerk von Jesus. Und das ist genügend für alle Sünden. Alle Menschen. Wir dürfen zu ihm kommen und Erlösung haben. Mein Herr und mein Gott. Der, der dich nachfolgt. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Es tut uns selber weh, wenn wir sehen, wie Menschen die gegen besseres Wissen willentlich abgelehnt haben, weil es einfach nicht in ihre Tradition passt. Und in dem Sinn möchte ich dich bitten, Herr, befreie uns von Traditionen, wenn sie falsch sind. Und schenk, dass wir in deinem Wort nachlesen und nachforschen, was richtig ist. Das, was du wirklich hast wollen, du meinst es so gut mit uns. Danke von ganzem Herzen. Gibt es die Möglichkeit von der Umkehr, von der Bekehrung? Erkennen, du bist der Christus. Sünden bekennen, ablegen. Bei dir die Last von der Schuld dürfen ablegen. Frei sein. Die Wiedergeburt erleben, dass du in uns wohnst und uns führst. Und nachher der Weg mit dir gehen von der Heiligung. Wenn es uns manchmal auch dünkt, es sei schwer oder wir kommen nicht schnell voran. Du führst uns weiter. Das, was du angefangen hast, du bist auch der Vollender vom Glauben. Und dafür loben und preisen wir dich von ganzem Herzen. Herr Jesus Christus, führ du unser Leben. Danke für deine Vergebung. Amen.